Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Gast Florian Zankel über das spannende und noch weitgehend unbekannte Thema Epigenetik. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und wie ich finde auch noch ein relativ unbekanntes Thema, und zwar geht es heute um Epigenetik. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar den Epigenetik-Coach Florian Zankel. Florian, sag mal, magst du dich ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Ich heiße Florian Zankel, bin 37 Jahre alt und bin Fitness-Epigenetik-Coach. War früher ehemaliger Wettkampf-Bodybuilder, auch sehr erfolgreich, und möchte jetzt die Epigenetik in die Fitnessszene bringen. Mein Ziel ist es, damit die Klienten leistungsfähiger werden und das Ganze auch gesund ist. Also ich möchte quasi das Wissen aus der Epigenetik in die Fitnessbranche mit einbringen, und damit wir alle verstehen, wie der Körper funktioniert, wie die Gene funktionieren und warum das alles so ist. Das ist so meine Mission.
Ah, super spannend. Epigenetik. Vielleicht magst du uns erzählen, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen und was darf man eigentlich unter Epigenetik verstehen?
Genau, also dann fange ich erstmal mit der Epigenetik an. Die Epigenetik befasst sich, wie Gene gesteuert werden. Wenn man das an einem einfachen Beispiel mal erklären möchte. Zum Beispiel beim Computer, da ist die Hardware, die ist fest, und die Software, die steuert, wie die Hardware oder wie der Computer arbeitet. Und ähnlich muss man sich das beim Menschen vorstellen. Die Genetik, die ist fest, die ist festgeschrieben und die lässt sich auch nicht verändern. Aber welche Gene abgeschalten werden oder gelesen werden, das bestimmt die Epigenetik. Und die wiederum wird durch die Lebensweise beeinflusst. Also ich habe die Gene in mir, aber ob die gelesen werden, das entscheidet quasi, wie mein Lebensstil oder unter anderem, wie der Lebensstil ist. Das kann man an eineigigen Zwillingen sehen. Wenn die absolut gleichen Gene haben und unterschiedlich aufwachsen, dann entwickeln die sich auch unterschiedlich. Und das ist quasi dann der Hintergrund. Und die Wissenschaft der Epigenetik, die befasst sich halt damit, wie die Gene gesteuert werden. Und es ist ein relativ neues Thema. Vor ca. 20 Jahren, da war das Human Genome Projekt. Und in diesem Projekt hat man festgestellt, dass der Mensch gar nicht so viele Gene hat, wie man eigentlich angenommen hat. Man hat früher geglaubt, dass jedes Protein, jede Zelle ein einzelnes Gen drüber stehen muss, wo quasi die Programmierung für ist. Aber das ist nicht so der Fall. Der Mensch hat nur ca. 20.000 Gene. Das ist so in etwa vergleichbar wie mit einem Fadenwurm oder mit einer Fruchtfliege. Das heißt, der Mensch ist viel komplexer und wir sind quasi auch nicht unseren Genen ausgeliefert. Genau, und wie komme ich zu dem Thema? Ich hatte nach meiner Wettkampfkarriere, die habe ich 2020 beendet, hatte ich Depressionen bekommen und durch den Bodybuilding-Lifestyle, damals musste einfach alles bei mir funktionieren, also ich war sehr leistungsorientiert und habe aber die Gesundheit ein bisschen vernachlässigt. Also ich hatte jahrelang Bluthochdruck, habe das aber mehr oder weniger wegignoriert, auch die Ernährung. Ein Bodybuilder ist zwar in einer guten Form, aber das heißt noch lange nicht, damit er sich gesund ernährt. Ich hatte eine sehr einseitige Ernährung, ich habe kiloweise Billigfleisch aus dem Discounter gegessen. Kein Gemüse dazu, das heißt, mein Mikrobiom hat sehr darunter gelitten durch das Billigfleisch aus dem Discounter, wo viel Arachidonsäure drin ist, habe ich viele Entzündungen im Körper bekommen. Dann hatte ich viel Stress, ich hatte eine Schlafapnoe, ich habe quasi keinen richtigen Schlaf mehr gehabt, war nicht mehr, hatte keinen REM-Schlaf mehr gehabt, war nicht mehr erholt. Und so bin ich zu einer Krankheit gekommen. Also ich hatte erst mit Depressionen hat das Ganze angefangen. Später habe ich Herzrhythmusstörungen bekommen und dann war die Herzleistung immer weiter runtergegangen. Ich hatte keine Luft mehr gekriegt und war dann am Ende bei 20% Herzleistung. Und dann hat man mir damals gesagt, ich soll ein Spenderherz bekommen, weil unter 30% im Normalfall nicht mehr reversibel ist. Und dann halt ein Herzschrittmacher dazu. Und als ehemaliger Leistungssportler konnte ich das so nicht hinnehmen. Also ich konnte das nicht akzeptieren und habe mir gesagt, okay, ich habe immer mich auf Wettkämpfe vorbereitet und habe immer alles getan. Und wenn ich jetzt an einem Wettkampf mal nicht gewonnen habe, aber ich wusste, ich habe alles getan und war in Bestform, dann war das für mich okay. Aber ansonsten wäre das nicht okay gewesen. Und genauso war der Gedanke auch, ich versuche jetzt alles zusätzlich, also klar, ich war in medizinischer Behandlung, aber ich versuche alles jetzt noch zusätzlich zu machen, um das zu unterstützen, um wieder gesund zu werden. Und dafür nehme ich mir also 5 Monate später war der Kontrolltermin, dafür nehme ich mir diese 5 Monate Zeit. Und wenn ich in 5 Monaten keine Besserung habe, dann muss ich das akzeptieren, dann muss ich lernen, damit zu leben, dass das so ist und dass ich halt dann krank werde und ja, gegebenenfalls ein Spenderherz brauche. Und das ist ein schrecklicher Gedanke für einen jungen Menschen. Und dann habe ich mich halt mit der Materie befasst. Ich habe viele Bücher gewälzt, ich habe im Internet viel recherchiert, bin dann auf einen Kardiologen gestoßen, der Coachings anbietet. Dann habe ich ein Lifestyle-Coaching bei dem gemacht, aber mich auch gleichzeitig in der Kardiologie von ihm so ein bisschen einweisen lassen. Habe mir viele Bücher von Kardiologen gekauft. Und bei den Top-Kardiologen bin ich immer auf dasselbe gekommen und auch bei dem Herzcoach. Dass es nicht nur das Herz ist, wo behandelt werden muss, sondern die Gesamtheit. Und durch diese Gesamtheit habe ich mich immer weiter in diese Bereiche befasst. Also ich habe mich mit Vitamin D befasst, mit Darm, mit Entgiftung, mit Schlaf und habe mich überall auf den Gebieten quasi informiert, wer sind da die Experten und wie kann man das optimieren. Und habe dann schnell rausgefunden, dass da alles im Körper zusammenhängt. Je mehr ich da gemacht habe, also nicht nur eine Schraube gedreht, sondern alle Schrauben. Je mehr ich da gemacht habe in die Richtung, desto besser habe ich mich gefühlt. Und dann, um es abzukürzen, also bei dem Kontrolltermin war ich schon mal bei mittelgradig. Also war eine deutliche Steigerung drin. Dann durfte ich sogar auch wieder Sport machen. Und ja, ziemlich genau ein Jahr später, nach der Diagnose, galt ich wieder als vollständig gesund. Also ich habe wieder volle Herzleistung. Seitdem trainiere ich auch wieder normal. Also ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr, ich bin auch ein bisschen leichter wie früher, bin aber wieder ganz gesund. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mit meinem Körper passiert? Warum bin ich wieder gesund geworden? Und warum habe ich jetzt sogar teilweise bei manchen Sachen mehr Leistung wie früher? Und dann habe ich mich tiefer mit der Materie befasst und habe dann eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach gemacht und bin da tiefer reingegangen in die Materie, in die Epigenetik, habe mich ganz vielen Themen noch befasst, wissenschaftlichen Themen, medizinischen Themen und habe dann am Ende festgestellt, also wie man überhaupt krank wird, wie der Körper funktioniert, warum ich krank wurde. Ich habe dann auch eine DNA-Analyse bei mir gemacht, um festzustellen, wie sind meine SNPs, also SNP steht für Single Nucleotide Polymorphismen. Das sind quasi kleine Kopierfehler, die in der DNA sind, um es mal laienhaft zu erklären, wo dann ein Gen nicht richtig abgelesen wird oder nicht richtig arbeitet. Beispielsweise, ich habe auf meinem COMT-Enzym ein SNP, also COMT steht für Catechol-O-Methyltransferase. Das ist ein Homo, das ist ein Enzym, wo Stresshormone abbaut, aber auch Östrogene abbaut. Und das war mal wohl in der Vergangenheit bei unseren Vorfahren ein Vorteil, deswegen hat sich das entwickelt. Früher, wo wir noch Krieger waren und wir schnell reagieren mussten, dann hatten die Stammeshäuptlinge oftmals diese Variation. Also das ist dann quasi eine Variation von einem Allel in der DNA-Base, die einfach nicht richtig ist. Und deswegen arbeitet es dann anders. Und weil das nicht richtig gelesen werden kann. Und die hatten dann quasi länger Stresshormone im Körper und dadurch konnten die dann schneller auch reagieren. Nur in der heutigen Zeit, wo wir halt nicht mehr irgendwie einen Säbelzahntiger oder irgendwas in der Nähe haben, sondern halt den Stress am Schreibtisch haben, bauen wir den Stress halt nicht mehr ab. Und wenn man dann diesen SNP noch hat, diesen Polymorphismus, dann ist es halt schwieriger, Stresshormone abzubauen. Und so habe ich halt geguckt in meiner DNA auch, wo sind dann meine Problemchen, wo sind meine Baustellen. Und so habe ich dann gezielt jede einzelne Baustelle bei mir selber optimiert. Also von Entgiftung, von Entzündung, oxidativer Stress und so weiter. Also das ist so die Geschichte, was mich dazu bewegt hat und wo ich das quasi dann auch alles gemacht habe. Ich festgestellt, okay, ich weiß ja noch selber, wie ich früher gelebt habe in der Fitness-Bodybuilding-Welt. Und vieles habe ich damals nicht gewusst. Ich wusste, wie man in Form kommt und wie man Muskeln aufbaut. Aber ich habe vieles halt, ich dachte immer, ja, der Körper ist gesund, man sieht optisch gut aus. Aber ich habe halt vieles vernachlässigt in die Richtung und habe festgestellt, also wenn man viele Dinge beachtet und gerade guckt, dass der Körper richtig funktioniert. Früher war das gegen den Körper arbeiten. Wie oft hörte man, heute Beine zerstört oder irgendwie was? Und das war bei mir früher auch so das Motto gewesen, oh, Beine zerstört im Training. Und wenn das Essen nicht mehr reinging, dann hat man alles in den Mixer, hat es getrunken. Und ja, man hat halt Dinge gemacht, die gegen den Körper sind. Und meine Philosophie ist es jetzt, den Trainern und auch Sportlern und allen eigentlich zu zeigen, ihr müsst mit eurem Körper arbeiten und nicht gegen euren Körper. Und das ist so meine Mission.
Ja, super spannend. Das heißt, würdest du auch empfehlen, wenn man quasi anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass man erstmal so eine Genanalyse macht wie du?
Also es ist auf jeden Fall nicht vom Nachteil, eher vom Vorteil. Also ich persönlich kann es nur jedem empfehlen. Man muss sich das so vorstellen, die Gene sind ja fix. Das heißt, diese Analyse macht man einmal im Leben. Und anhand der Gene, wenn man zum Beispiel sieht, da und da sind Einschränkungen, dann kann man gewisse Blutwerte auch immer wieder kontrollieren und man kann gezielt das machen. Oftmals ist ja so, man kann so viel für die Gesundheit tun, man kann so viel für die Leistung tun, für alles. Aber wo fange ich an und wo höre ich auf? Und so kann ich halt spezifisch auf meinen Körper abgestimmt, was für mich am besten ist, wo mein Körper am meisten Unterstützung braucht, kann ich quasi das mit einplanen. Dann kann ich meinem Körper das geben, was er braucht und kann dann so besser unterstützen.
Oh, das klingt gut. Also ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor wie so ein richtiger Fahrplan, wo ich genau sehen kann, wo meine Baustellen sind, die ich dann tatsächlich nach und nach abarbeiten kann.
Genau, so muss man sich das vorstellen, ja.
Ah ja, okay. Und ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit Epigenetik in Berührung gekommen. In meiner Schwangerschaft habe ich mich damit beschäftigt, weil ich nämlich auch herausfinden wollte, wie kann man jetzt zum Beispiel verhindern, dass man bestimmte Krankheiten vielleicht weitergibt und so. Und dadurch bin ich auf das Thema überhaupt erst aufmerksam geworden. Weißt du da zufällig etwas darüber? Wie ist das? Kann man als schwangere Frau Einfluss nehmen auf die Gene des ungeborenen Kindes, indem man quasi ja mit der Epigenetik zusammenarbeitet?
Man muss sogar noch weiter zurückgehen. Vor der Zeugung wirkt man schon auf das Kind ein. Also sowohl Vater als auch Mutter, natürlich noch mehr die Mutter. Und in der Schwangerschaft sowieso. Also es kann sogar, also epigenetische Veränderungen sind sogar vererbbar. Also es kann sogar so weit führen, dass wenn der Großvater im Krieg gekämpft hat und viel Stress gehabt hat, dass sich diese Veränderungen in der Epigenetik dann auch weiter vererben. Also das Trauma da von den Großeltern kann letztendlich bis auf die nächste und nächste Generation sogar übergehen. Also einmal diese Möglichkeit, aber natürlich ist es ja dann nochmal der direkte Weg, wenn man schon schwanger ist bei der Mutter. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, also normalerweise, ich glaube, das gibt es inzwischen auch schon, aber normalerweise müsste man da wirklich den Kind zuliebe sich vorher wirklich informieren, was kann ich für meinen Körper Positives tun, wie kann ich mein Kind unterstützen und wie ist es eigentlich von der Natur vorgesehen. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann ist die natürliche Geburt immer der beste Weg, weil das Immunsystem dadurch schon aufgebaut wird. Und Stillen ist auch immer die bessere Alternative, nur wenn es wirklich nicht anders geht, weil es halt natürlich alles so festgelegt ist. Und in der Muttermilch sind auch ganz wichtige Stoffe, auch sowas wie Nukleotide, wo Bausteine quasi für DNA darstellt und ganz viele andere wichtige Sachen. Und also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich sowohl in der Schwangerschaft, aber auch schon davor damit befasst, wie kann ich meinen Lebensstil optimieren, um das Bestmögliche schon für mein Kind zu ermöglichen.
Ja, spannend. Und würdest du jetzt zum Beispiel in Bezug auf Ernährung sagen, es gibt jetzt besondere Sachen, die zum Beispiel die Epigenetik negativ beeinflussen, genauso auf der anderen Seite die Epigenetik positiv beeinflussen? Also zum Beispiel Lebensmittel, die vielleicht ja Entzündung fördern, sind vielleicht dann auch nicht besonders gut für die Gene, kann man das so sagen?
Also generell kann man sagen, man kann mit der Ernährung sehr viel beeinflussen und wie du schon sagst, mit der Entzündung, aber auch was wichtig ist, sind Umweltgifte, also Schadstoffe. Das heißt, wenn ich viele Umweltgifte aufnehme, dann kann ich dementsprechend das auch beeinflussen. Vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, wie die Epigenetik funktioniert, damit man sich das besser vorstellen kann. Also es gibt drei Mechanismen, die bekannt sind, ob Gene gelesen werden oder nicht. Man muss sich das vorstellen. Die Gene, die sind umwickelt in so einer um ein Histon. Und je fester die, wenn die zu fest gewickelt sind um das Histon, das nennt man die Histonmodifizierung, dann können die nicht gelesen werden. Das heißt, die müssen etwas locker sein und dafür müssen gewisse Prozesse im Körper da sein. Und unter anderem braucht der Körper dafür auch Methylgruppen. Und also da spielt dann quasi die Ernährung, der Einfluss eine Rolle. Aber dann gibt es auch noch die Methylierung. Die DNA-Methylierung, das heißt, da dockt an einer DNA-Basis eine Methylgruppe an und dann wird das Gen nicht gelesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu wenig Methylgruppen im Körper habe, dann sind Gene teilweise, können Gene aktiv sein, die eigentlich besser geschalten sein sollten. Und deswegen ist es halt wichtig, damit ich sowohl, dass mein Körper, also die Ernährung ist ja nichts anderes, wie den Körper mit Dingen zu versorgen, die er selber nicht herstellen kann. Also deswegen essen wir ja auch. Also grundsätzlich, wenn Ernährungsfragen immer aufkommen von Leuten, dann muss ich mir die Grundfrage stellen, warum müssen wir überhaupt essen? Wir essen, weil der Körper das nicht selber herstellt und weil er da einen Bedarf hat. Der Körper braucht gewisse Stoffe, um zu funktionieren. Einige Dinge kann er selber bauen und alles, was er nicht selber bauen kann, das muss er sich, muss er mit der Nahrung zufügen. Und der Körper, der kann ganz viel auch wegstecken. Also der geht erstmal in Mangel rein und man merkt es nicht. Der Körper ist nicht wie beim Auto, wenn da kein Sprit mehr drin ist, dann bleibt sie stehen. Sondern der schaltet halt dann so das ein oder andere, was er für nicht so wichtig hält, was zum Überleben nicht so wichtig ist, erstmal ab. Und immer mehr und dann bekommt man immer mehr Probleme nach und nach. Und ja, das ist dann das Ergebnis aus der Ernährung. Und heutzutage ist die Ernährung ja viel zu hochkalorisch, also viel zu viele Kalorien, aber trotzdem so nährstoffarm wie noch zu keinem Zeitalter. Weil wir halt durch Industrienahrung und Junkfood viele ungesunde Dinge zu uns nehmen. Wir essen, weil wir einfach das Verlangen danach haben, aber nicht das, was wir eigentlich benötigen. Und das ist der große Fehler, was wir machen. Oder wir essen, weil irgendwie wir in der Kultur das so kennen. Genauso ist es auch mit den ganzen Ernährungs... also theoretisch, man kann sich fast in alles... also man kann vegan gesund sich ernähren, man kann sich vegetarisch gesund ernähren, man kann sich, wenn man alles isst, auch gesund ernähren. Man muss halt nur gucken, damit man keinen Mangel hat. Und damit man halt Dinge, die den Körper schaden, dass man die halt nicht zu sich nimmt. Und wenn man die Dinge beachtet, und wie gesagt, man braucht halt ganz viele Dinge, dass der Körper auch richtig funktioniert. Da gehören, gerade für den Methylkreislauf, da gehören wichtige B-Vitamine dazu. Vor allem die Folsäure, aber auch Vitamin B12. Und das muss alles in bioaktiver Form sein. Das heißt, wenn ich über die Nahrung kein Vitamin B12, keine Folsäure aufnehmen, auch kein Vitamin B6 benötige ich. Magnesium brauche ich für viele Sachen als Kofaktor. Wenn mir da irgendwo ein Mangel ist, weil ich das mit der Nahrung nicht aufnehme, dann funktioniert das auch nicht richtig.
Ah ja. Okay. Ja, man sagt ja auch gern, es ist manchmal mit der Gesundheit oder mit der Ernährung auch wie so ein Bankkonto, ne? Entweder ich zahle was ein oder ich ziehe immer was ab, indem ich dann halt so einen Mangel produziere und irgendwann kommt dann der große Knall und dann geht es einem dann womöglich nicht so gut.
Genau.
Ja, spannend. Aber schön, dass das bei dir offensichtlich sehr, sehr gut geklappt hat. Das heißt, wie darf ich mir das zum Beispiel vorstellen? Was hast du bei dir in der Ernährung speziell geändert?
Also ich habe erstmal meinen Fleischkonsum deutlich nach unten geschraubt und habe auch geguckt, wo sind meine Fehler. Also ich habe für mich wirklich die Analyse gemacht und zum Beispiel mein Hauptproblem waren auch die Entzündungen gewesen. Entzündungen hat man durch zu viel Arachid, unter anderem durch zu viel Arachidonsäure. Dann habe ich halt geguckt, Arachidonsäure habe ich in Billigfleisch, gerade Fleisch, wo nicht artgerecht gehalten wird, durch Stress, durch zum Beispiel Rind, wo normalerweise Gras gefüttert werden muss. Wenn das mit Mastfutter gefüttert wird, da ist ganz viel Linolsäure drin und die Linolsäure ist zwar auch essentiell und wichtig, aber wenn ich zu viel im Übermaß an Linolsäure dem Tier gebe, dann entwickelt sich aus der Linolsäure, das ist das pflanzliche Omega-6, die tierische Variante, die Arachidonsäure. Und durch die Zyklooxygenase 1 und 2 wird dann aus der Arachidonsäure Prostaglandin 2, was zu einer Entzündungsreaktion führt. Das ist auch die Weise, wo zum Beispiel Aspirin oder Diclofenac andockt. Die hemmt nämlich die Zyklooxygenase 1 und 2, also auch als COX-1 und COX-2-Hemmer bekannt. Und dadurch wird quasi weniger Arachidonsäure in die Entzündung umgewandelt. Und wenn ich jetzt zu viel Fleisch esse und vor allem das nicht artgerecht ist, dann geht halt der Entzündungswert hoch. Also ich habe mein Fleisch reduziert, ich habe viel mehr Gemüse gegessen, auch die Gemüsevielfalt. Ich habe geguckt, dass ich vom konventionellen Gemüse zum größten Teil weggekommen bin und auf Bio, um Giftstoffe zu vermeiden, um da noch zu verbessern, aber auch gleichzeitig Giftstoffe meiden durch Dinge, die man über die Haut aufträgt. Also auch bei Kosmetikas muss man gucken, was ist da der Inhaltsstoff, weil man es auch das über die Haut aufnimmt. Aber um bei der Ernährung zu bleiben, also ich habe mein Omega-3 erhöht durch die Nahrung, ich habe mein Omega-6 reduziert, habe das angeglichen vom Verhältnis. Das natürliche Verhältnis liegt so circa bei 1:1 Omega-3, Omega-6. Und das habe ich auch annähernd angeglichen. Bei den meisten Menschen, wenn man testet, da sind die irgendwo bei 15 oder 20:1, weil die Ernährung halt sehr Omega-6-lastig ist. Omega-6 ist zwar wichtig, weil das eine Entzündung hervorruft, weil Entzündung ist nicht unbedingt schlecht. Wir würden sonst verbluten, wenn wir keine Entzündung hätten. Auch nach dem Krafttraining würde der Muskel nicht wachsen, wenn wir keine Entzündung hätten. Aber das muss halt ausgeglichen sein, dass die Entzündung auch wieder abklingen kann. Genau. Und ich habe halt wirklich geguckt, dass mein Essen nicht nur funktioniert, so wie früher, sondern dass es halt wirklich auch gesund ist, abwechslungsreich. Wie gesagt, der Fleischkonsum deutlich nach unten geschraubt. Die Proteinquellen so gewählt, damit ich ein vollständiges Aminoprofil habe. Ich habe auch mit Fettsäuren viel gemacht. Ich habe auch eine Fettsäurenanalyse bei mir gemacht und geguckt, welche Fettsäuren ich wo ergänzen muss. Und mache seitdem auch immer jeden Tag zusätzlich noch Olivenöl. Dann habe ich einen Esslöffel Olivenöl. Ich mache einen Esslöffel Leinöl komplementär, also die Alpha-Linolensäure, zu meiner Docosahexaensäure und Eicosapendainsäure, was ich im Algenöl habe. Und also Algenöl oder Fischöl und dazu dann noch MCT-Öl für mittelkettige Fettsäuren, damit ich quasi ein volles Profil habe, weil unser Zellmembran, der besteht aus Phospholipiden und die werden aus Fettsäuren gebildet. Deswegen ist es so wichtig, dass die richtige Zusammensetzung der Fettsäuren bei uns auch durch die Nahrung aufgenommen wird.
Ja, spannend. Ich sehe schon, du kennst dich sehr, sehr gut aus. Was mich interessieren würde, wo kann man denn als Laie so einen Test seiner Gene machen eigentlich?
Es gibt verschiedene Labore, die das anbieten. Manche Labore bieten das an, dass man da direkt einen Test machen kann. Bei anderen Laboren kann man das über Therapeuten machen. Also ich bin auch bei dem einen Labor in Dänemark gelistet. Da kann man bei mir zum Beispiel einen Test machen oder bei Kollegen von mir. Aber es gibt auch Tests, wo man so machen kann. Also selbst diese Tests, wo die Ahnenforschung anbieten, bieten oftmals inzwischen auch die Möglichkeit an auf Gesundheitsparameter. Und da kann man dann den Test machen. Aber im Zweifelsfall einfach mit mir in Verbindung setzen und ich kann da auch nochmal, aber man kann es auch googeln und es gibt verschiedene Firmen, wie gesagt, vor noch 10 Jahren oder so war das ja nicht so gängig inzwischen, wenn man das sucht. Auch ganz viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller haben das, also jetzt nicht unbedingt die jetzt in der Fitness- und Bodybuilding-Szene sind, sondern die in der Gesundheitsszene sind, da findet man auch immer wieder so Tests im Angebot.
Ah, gut, okay. Das heißt, man bekommt dann auch gleich eine kleine Erklärung mit dazu, damit man als Laie auch das Ergebnis dann entschlüsseln kann.
Genau. Also man bekommt dann quasi die Bezeichnung, wo das ist und was für eine Variation man hat. Also ob da jetzt was für eine Base da jetzt falsch ist und was es dann für eine Auswirkung hat. Also es heißt ja nicht, dass man dann irgendwas hat oder irgendeine Einschränkung hat, wenn man das so, sondern das sagt nur aus, also man darf das nicht falsch verstehen. Also außer vielleicht bei der Augenfarbe, da gibt es ein spezifisches Gen dafür. Aber bei allem anderen sind immer mehrere Gene mit drin. Das heißt, das ist quasi also der Studienlage zufolge, es gibt Studien dann, dass wenn man diese Genvariante in dieser Variation hat, dass man dann die Einschränkung so und so hat, weil das halt so nicht richtig, weil das kann ja nicht richtig abgelesen werden und dementsprechend arbeitet das Gen dann nicht richtig und braucht dann ein bisschen Unterstützung.
Ah ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich ja durch die Verbesserung meiner Epigenetik auch meine Leistung irgendwo steigern, ne? Oder mein Wohlbefinden insgesamt.
Genau, das ist richtig. Also wenn du das alles guckst, dass alle Mechanismen im Körper funktionieren, dass die Gene richtig funktionieren und wenn man diesen Zusammenhang, also es ist schwierig jetzt in dem Podcast zu erklären, man muss da vieles auch mal bildlich sehen und die Zusammenhänge sehen, aber allein wenn ich es mal zum Beispiel an einem Methylkreislauf erklärt. Das ist einer von vielen Kreisläufen, die der Körper hat. Und der ist dafür zuständig, dass Methylgruppen gebildet werden. Methylgruppen, wie ich vorhin erwähnt habe, können zum Beispiel Gene stumm schalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir genügend Methylgruppen haben. Wie funktioniert dieser Kreislauf? Und zwar die essentielle Aminosäure L-Methionin. Die wird umgewandelt zu SAMI. SAMI steht für S-Adenosylmethionin. SAMI wird, das ist nur einfach erklärt, das sind noch weitere Prozesse und da gibt es auch immer Kofaktoren, die dafür zuständig sind. SAMI wird dann zu Homocystein. Muss man sich so einen Kreis vorstellen wie so eine Uhr. Ganz oben auf der 12 ist Methionin. Dann haben wir auf der 3 haben wir SAMI. Und auf der 6 unten haben wir Homocystein. Und auf der 9 haben wir dann Vitamin B12 und oben auf der 12 haben wir wieder Methionin. Und wenn man sich diesen Kreislauf jetzt vorstellt, kann man auch mal googeln, Methylkreislauf, der funktioniert nur, wenn alle Gegebenheiten stimmen. Und zum Beispiel das COMT-Enzym, was ich da vorhin erwähnt habe, wo ich auch einen Snip drauf habe, das bekommt die Methylgruppe durch SAMI, durch S-Adenosylmethionin. Das ist unser Methylgruppenspender. Wenn der Methylgruppenspender aber nicht genügend Methylgruppen spendet, dann fehlt mir das. Und wenn ich jetzt Stress habe, dann muss das wieder abgebaut. Also je mehr Stress ich habe, desto mehr Methylgruppen brauche ich. Und Methylgruppen brauche ich aber für viele Dinge. Das brauche ich, um Kreatin zu bilden. Das brauche ich, um Stresshormone abzubauen, um Sexualhormone abzubauen. Das brauche ich, um ganz viele Prozesse im Körper, um Gene stillzuschalten. Und wenn da irgendwo was fehlt, also wenn die Aminosäure Methionin zum Beispiel fehlt oder wenn die bioaktiven B-Vitamine fehlen oder Magnesium fehlt oder irgendein wichtiger Kofaktor fehlt, dann funktioniert dieser Kreislauf nicht. Also ist alles zusammenhängend, alles zusammengreifend. Und deswegen, man muss den Körper immer als Ganzes verstehen. Also es ist nicht irgendwie nur, ich verändere jetzt das und dann geht's mir gut. Ich mache jetzt einen Darmaufbau, dann geht mir es gut. Klar geht mir es dann besser, aber das ist nur ein Teil davon. Der Körper, da gehört so viel zusammen und das deswegen ist auch Stress und immer auch mit Ernährung, mit Sport, mit allem. Also das ist immer, deswegen empfiehlt auch jeder immer ein Stressmanagement, Sport zu machen, Ernährung umzustellen, das Mindset. Und das greift halt mit den ganzen Mechanismen und allem, was im Körper so ist, ineinander. Und wenn man versteht die Zusammenhänge, also wie gesagt, in einem Podcast ist es jetzt schwierig, das alles so darzustellen, aber wenn man die mal begriffen hat, die Zusammenhänge, wie das alles zusammenhängt, und was alles voneinander abhängig ist im Körper, dann versteht man das auch, warum man damit dann Erfolg hat und warum dieser ganze Lifestyle immer wichtig ist. Im Sport ist es für die meisten selbstverständlich. Die wissen, okay, wenn ich nur trainiere, dann passiert nichts. Ich brauche auch noch genauso die Ernährung dazu. Und zu der Ernährung brauche ich natürlich auch die Regeneration und den Schlaf. Und so kann man das Ganze weiterspielen. Das kann man vergleichen wie mit bei Pflanzen. Da gibt's das, wie heißt das? Das Gesetz des Minimums. Wenn man hat herausgefunden, dass eine Pflanze diese Stoffe alle benötigt und wenn ein der Stoffe fehlt, dann kann die Pflanze nicht wachsen. Da gibt es so ein Schaubild von so einem Fass, wo man so Bretter sieht. Wenn man das googelt, das Gesetz des Minimums, dann findet man das auch. Oder minimal, irgend so ähnlich muss es heißen. Ich krieg's gerade auswendig nicht hin. Man sieht da jedenfalls so Bretter von einem Fass mit verschiedenen Stoffen. Und das Brett, wo am niedrigsten ist von dem Stoff, so hoch steht das Wasser. Der Rest läuft vom Wasser raus. Und genauso ist es halt beim Menschen auch. Wenn irgendwo was fehlt, wenn irgendwo ein Mangel da ist, dann nützt es mir nichts, das irgendwo anders wieder gut zu machen. Also wenn ich dann zu viel Sport mache, aber die Ernährung oder die Regeneration nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Dann habe ich im Sport auch keinen Erfolg. Und genauso ist es halt bei Mindset, bei allem. Also es muss alles im richtigen Maße und halt auch richtig da sein. Also es ist wichtig, dass der Körper immer im Gleichgewicht ist und dass alles passt.
Ja, also das heißt, eigentlich müsste es doch dann so sein, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe und zum Arzt gehe, wäre ja eigentlich die beste Lösung zu sagen, okay, man guckt sich erstmal die Gene an. Wie war denn das bei dir damals, als du dann nach 5 Monaten wieder zum Arzt gegangen bist? Der war doch sicherlich sehr erstaunt über deine Fortschritte, oder?
Ja, der war sehr erstaunt. Der hat auch gemeint, guck mal, weiß nicht, also klar, einmal die Medizin hat ja auch ihren Teil dazu beigetragen. Also ich hatte ja auch einen Haufen Medikamente gekriegt und musste mich auch schonen und alles. Er hat schon gehofft, dass eine Besserung kommt, aber mit so einer Besserung hat er auf jeden Fall nicht gerechnet und war auch ganz überrascht. Und ich war dann aber auch bei einem anderen, also ich war dann direkt beim Chefkardiologen gewesen, weil mir das dann halt auch wichtig war, weil ich noch sehr jung war und wollte halt dann, da ging es um Spenderherz, da wollte ich halt wirklich zum Chefkardiologen und der wurde mir auch empfohlen und der hat dann auch gemeint, ja, vielleicht, das ist ja immer so eine Momentaufnahme von der Leistung, weil wenn man die Herzleistung berechnet, da wird ein Kardioecho gemacht und von dieser Aufzeichnung, also wird ein Standbild gemacht, dann wird das mit so einem, kann es jetzt nur laienmäßig beschreiben, also da wird dann quasi diese Fläche rausgezeichnet, wird dann ausgerechnet, da ist dann eine Formel dahinter, da fließen dann verschiedene Faktoren damit rein und darüber wird dann die Herzleistung ausgerechnet. Und ja, er meint, er weiß halt nicht, inwieweit es so gepasst hat von der Diagnose, aber jedenfalls kann das auch mal irgendwie so ein bisschen variieren, aber gut, in die Richtung sowieso nicht. Also der war sehr erstaunt gewesen und hat mich dann halt auch gefragt, was ich gemacht habe. Und dann habe ich ihn halt erzählt und habe halt angefangen. Ich habe zuallererst mich mit der Materie befasst, dann habe ich meinen Schlaf optimiert. Ich war im Schlaflabor, habe meine Schlafhygiene verbessert. Ich habe einen Darmaufbau gemacht, ich habe eine Entgiftung gemacht. Ich habe halt jede einzelne Baustelle, ich habe mein Vitamin D eingestellt, habe das alles aufgezählt. Dann guckt er mich nur an und sagt, wow, Sie sind ja der richtige Musterpatient. Und wo ich dann beim zweiten Mal bei ihm dann war, also wo ich dann wieder komplett gesund war, da war der auch total begeistert gewesen. Also hat man ihn richtig angesehen. Der konnte es gar nicht glauben. Der war irgendwie, und beim letzten Mal, also es war dann quasi nochmal ein Jahr, nachdem ich wieder gesund war, das war dann noch mein letzter Kardiologentermin, da hat er dann gesagt, okay, Sie sind wieder ganz normal als gesund entlassen und schauen Sie in 2 Jahren einfach mal vorbei. Einfach nur mal ein normaler Check, aber lassen Sie den Vortritt den Kranken, Sie sind gesund oder so auf die Art, hat er gesagt. Also der war auch beeindruckt gewesen, was ich halt wirklich alles gemacht habe und in die Wege geleitet habe, um da wieder gesund zu werden. Aber ich habe halt wirklich gesagt, okay, ich bin nicht derjenige, der aufgibt. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich halt durch meinen Sport noch drin. Sondern ich werde halt wirklich alles tun, was geht, was möglich ist. Und das fand er halt beeindruckend. Und das machen halt leider nicht so viele Menschen.
Ja, total gut. Aber man sieht ja auch an deiner Geschichte, ne, man muss tatsächlich da auch Eigeninitiative zeigen. Ne? Man wird da nicht, sage ich mal, jetzt in die richtige Richtung geleitet, sondern das muss man tatsächlich aus eigener Kraft heraus sich informieren und umsetzen, ne?
Also was eigentlich richtig gut wäre, wenn man lernt ja in der Schule so viele Dinge, aber warum lernt man in der Schule nicht irgendwie Grundlagen, wie man sich gesund verhält? Man muss auch wirklich sehr lange recherchieren, weil auch ganz viel Falschwissen im Umkreis ist von Ernährung, von allem Möglichen. Und jeder, der sich mal mit Ernährung befasst hat, man findet ja so viele gegensätzliche Sachen im Internet. Und es ist ja schwierig, dann wirklich zu sehen, okay, was ist denn wirklich gesund? Was braucht denn mein Körper? Und auch im Umlauf, da sind ja so viele Informationen von Leuten, also von, die schon längst überholt sind und wo man weiß, okay, das ist gar nicht so. Und man muss sich leider alles sich quasi darum kümmern, dass das Wissen man bekommt. Aber es ist halt auch gar nicht so einfach, dann das zu filtern am Wissen und zu wissen, okay, wo bekomme ich jetzt vernünftiges Wissen her? Was ist denn wirklich gut für mich?
Und bist du bei deiner Recherche auch mal auf Ärzte gestoßen, die sich mit dem Thema tatsächlich auch etwas intensiver beschäftigen?
Ja, ganz viele. Also auch die Ausbildung, die ich gemacht habe, war auch von einem Arzt. Und ich habe auch Kontakt zu mehreren Ärzten und auch im Freundeskreis Ärzte und ich meine, es ist ja ein anerkanntes wissenschaftliches Thema und es ist ja auch ein spannendes Thema. Also ich kenne inzwischen auch Ärzte, die halt auch in diese Richtung gehen, die quasi parallel, also zur Schulmedizin, quasi komplementär auch die Epigenetik berücksichtigen und auch in diese Richtung gehen.
Ja, finde ich sehr gut. Klar, natürlich muss der Patient auch offen sein dafür, quasi neben, sage ich jetzt mal, nur Medikamente einzunehmen, auch aktiv noch was am Lebensstil zu ändern. Aber wenn der Leidensdruck, sage ich mal, groß genug ist, dann ist man da ja auch gern bereit zu.
Ja. Aber bei einigen auch nicht. Also bei meinem Vater damals, der ist leider sehr früh am Herzen verstorben. Und hatte auch ganz viele andere Krankheiten und Probleme und der hatte nie seinen Lebensstil geändert. Also der hatte sein Leben lang sich schlecht ernährt, also von Süßigkeiten, Junkfood, alle möglichen, nur nicht gesund. Sport war auch ein Fremdwort für ihn, er hat sehr viel Übergewicht gehabt. Und ich war damals ja schon erfolgreicher Bodybuilder gewesen und habe ihn halt auch viel für die Ernährung gesagt. Und das hat ihn halt nicht interessiert. Er wollte halt sein Leben nicht verändern. Und also da gibt's halt auch ganz, ganz viele, die halt einfach, wo einfach dieser Lebensstil, wobei das sich ja auch, also man muss halt bereit sein zu wachsen, man muss halt, deswegen ist es Mindset, da fängt es eigentlich schon an, also man muss an seinem Mindset arbeiten, um über sich hinaus zu wachsen und für mich war es einfach als Leistungssportler, aber für viele ist es halt nicht so einfach, weil die halt, für viele ist es halt selbstverständlich und die rauchen, die trinken Alkohol, die ernähren sich schlecht. Und da ist es halt ein weitaus größerer Sprung, wie für uns Sportler jetzt zum Beispiel, wo wir eh das gewohnt sind. Und wenn wir dann sagen, okay, wir optimieren noch unseren Schlaf oder wir machen mal einen Darmaufbau oder wir gucken, dass wir die und die Lebensmittel essen und das vermeiden, das fällt uns dann Nicht so schwer, aber es fällt halt Leuten schwer, die da gar nichts mit zu tun haben.
Ja, ich glaube immer, dass das Problem bei der Ernährung immer, dass das ein langfristiges Thema ist. Ne? Wenn ich mich heute schlecht ernähre, kriege ich nicht morgen die Quittung dafür, sondern wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren, weil der Körper nicht so schnell darauf reagiert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, weshalb viele da vielleicht ja nicht unbedingt bereit sind, ihren Lebensstil anzupassen.
Genau, das ist genauso, wie wenn ich meinen Lebensstil generell positiv anpasse. Das ist nichts, was ich sofort sehe. Wenn ich jetzt irgendwie, ich habe keinen sofortigen Nutzen und das ist das Problem. Das ist ein schleichender Prozess und ich merke erstmal nichts von. Und deswegen, wie du schon sagst, ist das ganz schwer für viele dann, das zu verändern. Und wenn ich das natürlich nicht merke, also normalerweise jeden Tag, wenn ich was Schlechtes esse, dann müsste ich vom Körper irgendein Signal kriegen, dann müsste ich, wenn ich mich abends ins Bett lege, einen Tritt in den Hintern bekommen vom Körper, heute hast du wieder schlecht gegessen, guck, dass du morgen wieder ordentlich isst. Aber leider passiert das nicht und so summiert sich das halt alles an und dann haben wir ganz viele Mangelerscheinungen, weil wichtige Stoffe im Körper fehlen und ganz viel zu viel von Stoffen, die wir gar nicht benötigen oder die für uns schädlich sind. Und es führt dann auch zu Übergewicht, zu allen möglichen Krankheiten. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz großes Problem.
Das heißt, im Prinzip könnte ja dann diese Genanalyse, wenn ich sage, ach, ich fühle mich eigentlich gut und gesund, könnte aber so eine Genanalyse auch aufdecken, was könnte passieren, wenn ich zum Beispiel weiter rauche, weiter trinke, mich schlecht ernähre oder so, ne? So ein kleiner Zukunftsausblick vielleicht?
Genau, also wenn ich eine Genanalyse mache und ich sehe zum Beispiel, oh, ich habe ganz viele Parameter bei oxidativem Stress, dann sollte ich vielleicht das Rauchen besser aufhören. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe bei der Entgiftung Probleme und ich trinke regelmäßig Alkohol, dann sollte ich vielleicht auch mehr Gedanken mit spielen, den Alkohol vielleicht zu lassen. Also das sind Ansätze. Und mit der Genanalyse kann man halt spezifisch daran gehen, weil man kann auch allgemein einfach die Optimierung machen. Also ohne diese Analyse kann man ja auch schon viel tun. Man kann auch Parameter generell im Blutwert mal kontrollieren, also beim Blutbild. Also nicht nur ein Standard kleines oder großes Blutbild machen, sondern wie ich vorhin schon mal über den Methylkreislauf gesprochen habe, man könnte den Homocysteinwert zum Beispiel messen. Man kann den Vitamin-D-Status messen. Und da kann man dann sogar, wenn man verschiedene Parameter anguckt, wie zum Beispiel den 25-OHD, den 1,25-OHD und den und Parathormon misst, dann sieht man dann auch, wie viel Vitamin D denn in der Zelle überhaupt ankommt. Also auch solche Sachen kann man nachgucken. Wenn man quasi weiß, wo man im Blutbild spezifisch drauf gucken kann, dann kann man so, wie wenn man zum TÜV fährt, so eine Momentaufnahme machen. Wie steht's denn gerade um meinen Körper und wo muss ich denn gerade handeln? Und wenn man das, wie gesagt, dann sich nochmal vereinfachen will oder man will sagen, okay, ich will einmal eine weitlaufende, dann mache ich einmal diese Genanalyse und mache dann danach immer diese, dann weiß ich, okay, da das und das Gen, angenommen, ich habe bei Entzündung, ich habe bei Interleukin 6 einen SNP, dann kann ich Interleukin 6, also IL-6, auch im Blutbild nehmen. Das ist auch ein Entzündungsmarker, genauso wie der CRP-Wert und andere, den ich genauso auch im Blutbild gucken kann. Und wenn ich sehe, da ist nichts, obwohl ich dann SNP habe, dann weiß ich, okay, alles gut, wie ich bisher mache, passt so. Wenn da aber was ist, dann weiß ich, okay, ich habe da eine kleine Einschränkung und da muss ich meinen Körper halt mehr unterstützen. Dann muss ich halt eine antientzündliche Ernährung, muss halt Omega-3 bisschen erhöhen, Omega-6 reduzieren und halt weitere Dinge wie Darmaufbau und andere Tools anwenden, um die Entzündung rauszubekommen.
Ja. Okay, also kann man im Prinzip zusammenfassend sagen, man ist seinen Genen nicht hilflos ausgeliefert, oder?
Genau, man ist den Genen nicht hilflos ausgeliefert, wir können die Gene steuern und wir können die Gene für uns arbeiten lassen.
Ja, super. Ja, Florian, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mal so einen Test machen. Ich finde das sehr spannend. Sag doch noch mal ganz kurz, gerade für die, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, Mensch, das ist ein spannendes Thema, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. Kann man da bei dir einen Kurs besuchen oder bei dir noch mehr Informationen bekommen?
Genau, also ich biete eine Ausbildung an, die ist speziell für Coaches, Fitnesstrainer, aber auch für interessierte Laien. Also die fängt jetzt nicht bei der Basics an, sondern man sollte halt schon zumindest ein bisschen sich mit Ernährung befasst haben, mit Training befasst haben. Und dann kann man quasi sein Wissen damit ausbauen. Das ist die Epigenetik-Fitness-Coach-Ausbildung, die biete ich an. Und damit tue ich quasi das Wissen aus der Epigenetik, wie der Körper funktioniert und vor allem ganz wichtig, also sehr praxisbezogen, was kann ich denn tun bei meinem Klienten oder bei mir selber, wenn ich es bei mir selber anwende, damit mein Körper besser funktioniert, damit ich leistungsfähiger bin, aber auch gleichzeitig gesund bin. Ich lerne quasi Mechanismen kennen, ich lerne kennen, was für Nährstoffe brauche ich, was ist denn essentiell durch ein Essen, was für Nahrungsergänzungsmittel kann ich vielleicht nehmen? Was kann ich denn vielleicht an Biohacking tun? All diese Dinge werden quasi, wo ich mir über die ganzen Jahre jetzt angeeignet habe und mühsam zusammengesucht habe, fasse ich quasi zusammen aus der Sichtweise. Das war mein Wunsch gewesen. Ich habe mir gesagt, wenn ich damals das alles gewusst hätte, was ich heute weiß. Und genau das ist meine Mission. Ich möchte quasi, dass die Leute in der Fitnessszene, aber auch so interessierte Leute, die sich damit interessieren, das Wissen einfach, dass das weitergebracht wird. Dass man Dinge beachtet, damit man nicht einfach irgendwas isst oder halt nur, um in Form zu kommen, sondern auch wirklich die Gesundheit mit auf dem Blick hat und dementsprechend nichts vergisst. Also der Darm ist so undankbar. Ich merke das nicht, wenn ich jetzt den Darm vernachlässige oder auch den Schlaf vernachlässige, ich kann erst mal Muskeln aufbauen, ich kann erst mal in Diät gehen, aber dass ich dann langfristig Probleme mitbekomme und dass mich das Ganze auch ausbremst, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, werden die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen. Wenn die Regeneration, der Schlaf nicht richtig funktioniert, dann können die Muskeln sich nicht richtig erholen und wachsen nicht richtig. Also wenn man quasi dieses ganzheitliche Verständnis bekommen will, dann ist man mit der Ausbildung bei mir genau richtig.
Ja, super. Das heißt, man kann bei dir auch auf einen ganz, ganz großen Wissensfundus zurückgreifen und erspart sich jede Menge Recherchearbeit.
Genau, man spart sich jede Menge Recherche und man fasst quasi, ich fasse quasi mit der Ausbildung mein Wissen aus der Wettkampf-Bodybuilding-Zeit. Ich habe von 2007 bis 2020 sehr erfolgreich Wettkampf-Bodybuilding betrieben. Ich habe mit den besten Vorbereitern gearbeitet. Ich habe selber in die Szene, bin auch in der Kraftsportszene unterwegs gewesen als Trainer und habe jahrelange Erfahrung auch als Fitnesstrainer und fasse da mein Wissen mit dem Wissen aus der Epigenetik, mit meinem Wissen durch meine Krankheit, wo ich quasi mit der Lebensumstellung wieder gesund wurde, da das Wissen und noch mein Wissen aus meinem Job, wo ich mal erlernt habe, beziehungsweise dann gearbeitet habe. Also ich habe Prozessoptimierung gemacht, zwar an Maschinen, aber ich tue in meiner Ausbildung quasi auch eine Prozessoptimierung machen und nimm da gewisse Tools, die man sonst eigentlich in der Industrie für Maschinen verwendet, diese Optimierungstools kombiniere ich mit dem Wissen aus der Fitnessszene und dem Wissen aus der Epigenetik und packe das zu einem Paket, um quasi den Körper von einem Klienten oder sich selber aufs nächste Level zu bringen.
Wow, toll. Finde ich richtig gut. Ja, dann vielen Dank, Florian. Wir werden auf jeden Fall deine Website auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit man dich auch finden kann. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Vielen Dank.